Die Stadt Konstantinopel wurde ursprünglich unter dem Namen Byzantion gegründet, und zwar um das Jahr 660 vor Christus von griechischen Siedlern aus Megara, einer Stadt südwestlich von Athen. Diese Kolonisten suchten einen Ort, der sich sowohl für Handel als auch für Verteidigung eignete, und fanden eine ideale Lage an der engsten Stelle des Bosporus, der Meerenge zwischen Europa und Asien. Der Legende nach wurde die Stadt nach ihrem Anführer Byzas benannt, und so entstand der Name Byzantion, latinisiert Byzantium. Politisch war Byzantion zunächst eine eigenständige griechische Polis mit einer oligarchischen Verfassung. Die Stadt unterhielt Handelskontakte mit anderen griechischen Städten, aber auch mit Völkern des Balkans, Kleinasiens und später sogar mit Persern und Römern. In den folgenden Jahrhunderten war Byzantion immer wieder Schauplatz größerer geopolitischer Auseinandersetzungen, unter anderem während der Perserkriege und der Auseinandersetzungen zwischen Sparta und Athen. Byzantion war ein kulturell geprägter Ort mit Tempeln, Theater und Agora, typische Merkmale einer griechischen Stadt. Ihre Bewohner verehrten neben den panhellenischen Göttern auch lokale Schutzgottheiten und pflegten eine eigene Identität, auch wenn sie politisch und militärisch immer wieder unter Druck gerieten. Diese frühe Siedlung, die aus einer griechischen Handelskolonie hervorging, war der Grundstein für eine der bedeutendsten Städte der Weltgeschichte. Aus dem unauffälligen Byzantion sollte später das mächtige Konstantinopel entstehen, Zentrum des Oströmischen Reiches, Schmelztiegel der Kulturen und jahrhundertelang die reichste und bestgeschützte Stadt Europas. Strategische Lage. Schon in ihrer frühen Phase war die Stadt durch ihre geografische Lage von großer Bedeutung. Sie lag am Übergang zwischen dem Schwarzen Meer und der Ägäis und somit an einer der wichtigsten Handelsrouten der damaligen Welt. Byzantion kontrollierte den Schiffsverkehr durch den Bosporus und konnte durch die Erhebung von Zöllen am Seehandel profitieren. Die Stadt war darüber hinaus von fruchtbarem Umland umgeben, was ihre Versorgung sicherstellte, und sie verfügte über einen natürlichen Hafen, das Goldene Horn, der als sicherer Ankerplatz für Handelsschiffe diente. Neben dem wirtschaftlichen Vorteil war die strategische Bedeutung der Lage für die Verteidigung unvergleichlich. Die Stadt lag auf einer Halbinsel, die von Wasser auf drei Seiten umgeben war, was den natürlichen Schutz stark verstärkte. Zudem wurde sie durch mächtige Befestigungsanlagen, wie die theodosianischen Mauern, ergänzt, die ihre Unangreifbarkeit über viele Jahrhunderte sicherten. Von hier aus konnten die Herrscher das Schwarze Meer kontrollieren und hatten zudem eine militärische Basis, um sowohl europäische als auch asiatische Gefahren abzuwehren. Diese Kombination aus geografischem Vorteil, wirtschaftlicher Macht und militärischer Stärke machte Konstantinopel zu einem der bedeutendsten und am besten geschützten Zentren der Antike und des Mittelalters und prägte die Geschichte der Region maßgeblich. Teil des Römischen Reiches. Byzantion wurde im 2. Jahrhundert nach Christus vollständig in das Römische Reich integriert. Zu dieser Zeit befand sich das Römische Reich auf dem Höhepunkt seiner territorialen Ausdehnung und politischen Macht. Die Eingliederung Byzantions in das Reich war ein bedeutender Schritt, der die Entwicklung der Stadt maßgeblich beeinflusste und ihre Rolle als wichtige Metropole an der Schnittstelle zwischen Ost und West festigte. Als Teil des Römischen Reiches profitierte Byzantion von der umfassenden römischen Infrastruktur, die das Reich prägte. Das Straßennetz, das sich über den gesamten Mittelmeerraum erstreckte, verband Byzantion mit anderen bedeutenden Städten und Regionen und erleichterte so den Handel, die Mobilität von Truppen und den kulturellen Austausch. Dies förderte das wirtschaftliche Wachstum der Stadt, die sich zunehmend zu einem Handelszentrum entwickelte. Byzantion profitierte insbesondere von seiner Lage am Bosporus, einem der wichtigsten Wasserwege, der das Schwarze Meer mit dem Mittelmeer verband. Dadurch konnte die Stadt als wichtiger Umschlagplatz für Waren aus Asien, Europa und Afrika fungieren. Neben der wirtschaftlichen Bedeutung wuchs auch die politische und militärische Rolle Byzantions innerhalb des Römischen Reiches. Die Stadt wurde zunehmend als strategischer Außenposten genutzt, um die östlichen Grenzen des Reiches gegen Feinde wie die Parther und später die Sassaniden zu sichern. Byzantion war ein wichtiger Stützpunkt zur Kontrolle der Meeresstraßen und spielte eine Schlüsselrolle bei der Verteidigung des Reiches gegen Bedrohungen aus dem Osten. Diese militärische Bedeutung führte dazu, dass die Stadt kontinuierlich befestigt und ausgebaut wurde, was ihre Stellung als sichere und gut geschützte Metropole stärkte. Auch kulturell begann Byzantion in dieser Zeit, sich stärker mit der römischen Welt zu verbinden. Die römische Verwaltung führte neue Gesetze, Verwaltungsmethoden und soziale Strukturen ein, die das städtische Leben veränderten. Öffentliche Gebäude wie Thermen, Theater und Tempel wurden errichtet oder erweitert, was das kulturelle Angebot verbesserte und die Stadt für Bewohner und Besucher attraktiver machte. Die Integration in das Reich brachte außerdem römische Bürgerrechte und damit verbundene Rechte und Pflichten für die Einwohner Byzantions mit sich. Diese Phase der Eingliederung in das Römische Reich bereitete den Boden für eine der bedeutendsten Veränderungen in der Geschichte der Stadt. Die Erhebung Byzantions zur neuen Hauptstadt des Römischen Reiches durch Kaiser Konstantin I im Jahr 330. Dieser Schritt markierte den Beginn einer neuen Ära, in der Byzantion als Konstantinopel zur zentralen Machtbasis des Oströmischen Reiches und später des Byzantinischen Reiches wurde. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Eingliederung Byzantions in das Römische Reich im 2. Jahrhundert eine entscheidende Weichenstellung war. Die Stadt gewann an wirtschaftlicher, politischer, militärischer und kultureller Bedeutung. Durch die Nutzung der römischen Infrastruktur und die strategische Lage am Bosporus entwickelte sich Byzantion zu einem bedeutenden Knotenpunkt im Reich, der den Grundstein für seine spätere Rolle als Konstantinopel und Hauptstadt eines der langlebigsten Reiche der Geschichte legte. Konstantin der Große. Im Jahr 330 traf Kaiser Konstantin I., später bekannt als Konstantin der Große, eine weitreichende Entscheidung, die die Geschichte der Stadt und des gesamten Römischen Reiches nachhaltig prägen sollte. Er machte Byzantion zur neuen Hauptstadt des Reiches und gab ihr den Namen Konstantinopel, die Stadt Konstantins. Diese Entscheidung war nicht nur ein politischer Akt, sondern markierte auch den Beginn einer neuen Ära, in der Konstantinopel zum Zentrum von Macht, Kultur und Religion im Osten des Römischen Reiches wurde. Die Wahl Konstantinopels als neue Hauptstadt basierte auf mehreren wichtigen Faktoren. Zum einen war die Stadt strategisch äußerst günstig gelegen. Direkt am Bosporus, der Meerenge, die Europa und Asien voneinander trennt, bot sie eine ideale Position zur Kontrolle von Handelswegen und militärischen Routen zwischen dem Mittelmeer und dem Schwarzen Meer. Zum anderen war Konstantinopel besser vor Angriffen geschützt als die bisherige Hauptstadt Rom, die im Westen des Reiches lag und durch innere Unruhen sowie äußere Bedrohungen zunehmend verwundbar wurde. Konstantin sah in Byzantion daher einen sicheren und gut positionierten Ort, um die Stabilität und Einheit seines Reiches zu gewährleisten. Konstantin widmete der Stadt große Aufmerksamkeit und ließ sie umfangreich ausbauen und verschönern. Er beauftragte den Bau prächtiger öffentlicher Gebäude, Straßen und Mauern, um Konstantinopel zu einer würdigen Residenz für den Kaiser und die Reichsverwaltung zu machen. Die Stadt wurde mit prächtigen Palästen, Tempeln, Bädern und einem Forum ausgestattet, das als politisches und soziales Zentrum diente. Besonders wichtig war Konstantin die religiöse Bedeutung der Stadt. Er förderte das Christentum als Staatsreligion und ließ Kirchen errichten, die Konstantinopel zum neuen Zentrum des christlichen Glaubens im Osten machten. Diese religiöse Funktion verstärkte die politische Bedeutung der Stadt zusätzlich. Mit der Gründung Konstantinopels als neue Hauptstadt wurde das Römische Reich faktisch in zwei Teile geteilt, West- und Oströmisches Reich, wobei Konstantinopel zum Herzstück des Oströmischen Reiches wurde. Während Rom an Einfluss verlor und schließlich im Jahr 476 unterging, blühte Konstantinopel weiter auf und entwickelte sich über die Jahrhunderte zu einer der größten und bedeutendsten Städte der Welt. Insgesamt markierte die Erhebung Byzantions zur Hauptstadt durch Konstantin den Anfang einer über tausendjährigen Geschichte, in der Konstantinopel das Zentrum eines mächtigen und einflussreichen Reiches war. Die Entscheidung Konstantins veränderte die politische Landkarte Europas und des Nahen Ostens und machte die Stadt zu einem der bedeutendsten Machtpole der Weltgeschichte. Neues Rom. Nach der Ernennung von Byzantion zur neuen Hauptstadt durch Konstantin erhielt die Stadt den Namen Konstantinopel und entwickelte sich zum neuen Rom. Dieser Begriff unterstreicht die herausragende Bedeutung, die Konstantinopel als Zentrum eines christlichen Reiches einnahm, als Gegenstück zu dem alten, heidnisch geprägten Rom im Westen. Konstantinopel sollte nicht nur politisch die neue Machtzentrale des Römischen Reiches werden, sondern auch ein spirituelles und kulturelles Herzstück, das die christliche Welt repräsentierte. Die Stadt wurde bewusst so gestaltet, dass sie an den Glanz und die Bedeutung Roms anknüpfte, zugleich aber auch einen neuen christlichen Charakter erhielt. Konstantinopel war mit prächtigen Kirchen, monumentalen Palästen und beeindruckenden öffentlichen Gebäuden ausgestattet, die das Selbstverständnis und die Macht des Kaisers und der christlichen Religion widerspiegelten. Die Architektur und Stadtplanung folgten einem klaren Ziel. Die Stadt sollte nicht nur politisch beeindrucken, sondern auch religiös und kulturell eine neue Ära einläuten. Ein besonders wichtiges Bauwerk dieser Zeit war die Hagia Sophia, die später von Kaiser Justinian im 6. Jahrhundert vollendet wurde, aber deren Grundstein schon in Konstantins Zeit gelegt wurde. Die Hagia Sophia symbolisierte die Verbindung von religiöser Macht und kaiserlicher Autorität und wurde zur wichtigsten Kirche des Byzantinischen Reiches. Neben der Hagia Sophia entstanden zahlreiche weitere Kirchen, Klöster und Sakralbauten, die Konstantinopel zum geistlichen Zentrum des Christentums im Osten machten. Auch die kaiserlichen Paläste und Verwaltungsgebäude spiegelten die Größe und den Reichtum der Stadt wider. Der große Palast von Konstantinopel wurde Sitz der Kaiserfamilie und des Hofstaates und war ein Symbol für die politische Macht des Kaisers, der nun in der neuen Stadt residierte. Die Straßen und Plätze der Stadt waren prächtig gestaltet, mit monumentalen Säulen, Brunnen und Statuen, die die kaiserliche Würde und die Verbindung zum Erbe Roms zeigten. Konstantinopel als neues Rom verkörperte somit die Synthese aus antiker römischer Tradition und der aufstrebenden christlichen Welt. Die Stadt war bewusst so konzipiert, dass sie als Zentrum einer neuen Ordnung galt, die die kulturelle und religiöse Welt nachhaltig prägen sollte. Sie wurde zum Mittelpunkt eines christlichen Imperiums, das im Gegensatz zum zerfallenden Weströmischen Reich bestand und sogar dessen kulturelles und spirituelles Erbe weiterführte. In den folgenden Jahrhunderten entwickelte sich Konstantinopel zu einer der prächtigsten Metropolen der Welt, deren Glanz und Bedeutung in Politik, Religion und Kultur ihresgleichen suchten. Die Idee des neuen Rom prägte die Identität der Stadt und des Byzantinischen Reiches und war Grundlage für die jahrhundertelange Rolle Konstantinopels als Brücke zwischen Ost und West Antike und Mittelalter, Christentum und später auch Islam. Hauptstadt des Byzantinischen Reichs. Nach der endgültigen Teilung des Römischen Reiches im Jahr 395 wurde Konstantinopel zur Hauptstadt des Oströmischen Reichs, auch bekannt als Byzantinisches Reich. Diese Reichsteilung erfolgte nach dem Tod des Kaisers Theodosius I., der das gesamte Römische Reich zuletzt regiert hatte, und führte zur Aufteilung in einen westlichen und einen östlichen Teil. Während das Westreich in den folgenden Jahrzehnten zunehmend an Einfluss und Macht verlor und schließlich im Jahr 476 unterging, entwickelte sich Konstantinopel als Zentrum des Oströmischen Reiches zu einer der bedeutendsten und beständigsten Metropolen der Weltgeschichte. Als Hauptstadt übernahm Konstantinopel die Rolle des politischen, wirtschaftlichen, religiösen und kulturellen Zentrums des Byzantinischen Reiches. Die Stadt war nicht nur Sitz des Kaisers und seiner Verwaltung, sondern auch das Herz der orthodoxen Kirche, die eine zentrale Rolle in der Identität und im Alltag des Reiches spielte. Kaiser und Patriarch von Konstantinopel arbeiteten eng zusammen, um sowohl weltliche als auch geistliche Macht zu bündeln. Die Stadt war strategisch von unschätzbarem Wert. Am Bosporus gelegen, kontrollierte Konstantinopel die wichtigste Seeroute zwischen dem Schwarzen Meer und dem Mittelmeer, wodurch Handel und militärische Operationen optimal gesteuert werden konnten. Diese Lage verschaffte dem Reich wirtschaftlichen Wohlstand und militärische Sicherheit, indem sie wichtige Handelswege schützte und die Verbindung zwischen Europa und Asien sicherte. Konstantinopel wurde in dieser Zeit immer weiter ausgebaut, mit mächtigen Mauern, prächtigen Palästen und bedeutenden Kirchen. Die theodosianischen Mauern, die im 5. Jahrhundert errichtet wurden, machten die Stadt zu einer der am besten befestigten Städte der damaligen Welt. Sie widerstand zahlreichen Angriffen und Belagerungen, darunter jene durch Perser, Araber und später Kreuzfahrer. Kulturell und künstlerisch war Konstantinopel ein Zentrum von großer Bedeutung. Die Stadt zog Gelehrte, Künstler und Händler aus allen Teilen der Welt an und war ein Ort, an dem antike, griechisch-römische Traditionen mit christlicher Theologie und byzantinischer Kunst zu einer einzigartigen Kultur verschmolzen. Konstantinopel bewahrte viele klassische Texte und Wissen, die später in der Renaissance Europas wiederentdeckt wurden. Die Hauptstadt des Byzantinischen Reiches blieb über fast 1000 Jahre das Symbol für Kontinuität und Stabilität, während das Westreich längst zerfallen war. Trotz vieler Bedrohungen und Krisen konnte Konstantinopel seine Stellung als politisches und kulturelles Zentrum bis zu seinem Fall im Jahr 1453 behaupten. So war die Stadt nicht nur die Hauptstadt eines Reiches, sondern auch ein Leuchtturm der europäischen und nahöstlichen Geschichte, dessen Einfluss weit über seine Grenzen hinausreichte. Blütezeit unter Justinian. Die Blütezeit Konstantinopels unter Kaiser Justinian I., der von 527 bis 565 regierte, markierte eine der glanzvollsten Epochen in der Geschichte des Byzantinischen Reiches. Justinian hatte die ehrgeizige Vision, das Römische Reich in seiner alten Größe wiederherzustellen, sowohl militärisch als auch kulturell. Seine Herrschaft war geprägt von umfassenden Reformen, monumentalen Bauprojekten und der Förderung des Christentums als zentraler Pfeiler der byzantinischen Identität. Eines der bedeutendsten Vermächtnisse Justinians ist die Errichtung der Hagia Sophia, einer der großartigsten Kirchenbauten der Antike. Nachdem ein Volksaufstand, der sogenannte Nika-Aufstand, im Jahr 532 große Teile der Stadt, darunter auch die frühere Kirche, zerstört hatte, beauftragte Justinian den Bau einer neuen, gewaltigen Kirche. Innerhalb von nur 5 Jahren wurde die Hagia Sophia errichtet und 537 eingeweiht. Das Bauwerk beeindruckte durch seine riesige Kuppel, die über dem Zentrum der Kirche zu schweben schien, und wurde zum architektonischen und geistlichen Mittelpunkt Konstantinopels sowie zum Vorbild für viele spätere Sakralbauten. Doch Justinians Leistungen gingen weit über die Architektur hinaus. Er führte eine umfassende Kodifizierung des römischen Rechts durch, die als Corpus Juris Civilis bekannt wurde. Diese Sammlung und Systematisierung der römischen Gesetzgebung bildete über Jahrhunderte hinweg die Grundlage für das Rechtswesen in weiten Teilen Europas und beeinflusst das moderne Zivilrecht bis heute. Durch diese Reform schuf Justinian eine einheitliche rechtliche Grundlage für das vielgestaltige Reich und trug zur Stabilisierung und Effizienz der Verwaltung bei. Auch wirtschaftlich und infrastrukturell erlebte Konstantinopel unter Justinian einen Höhepunkt. Er ließ Straßen, Brücken, Aquädukte und Zisternen bauen oder erneuern, um die Versorgung der Hauptstadt zu sichern und das städtische Leben zu verbessern. Zudem förderte er Handel und Handwerk, was zu einer wirtschaftlichen Belebung der Stadt beitrug. Justinian sah sich zudem als Verteidiger des christlichen Glaubens und versuchte, die Einheit der Kirche zu wahren, was zu zahlreichen theologischen Debatten und Konflikten führte. Dennoch gelang es ihm, Konstantinopel als religiöses Zentrum des Ostens weiter zu stärken. Insgesamt prägte Kaiser Justinian die Geschichte Konstantinopels nachhaltig. Unter seiner Herrschaft wurde die Stadt nicht nur schöner und mächtiger, sondern auch zum Symbol für die kulturelle und geistige Kraft des Byzantinischen Reiches. Seine Errungenschaften verliehen Konstantinopel jenen Glanz, der die Stadt über Jahrhunderte hinweg zur Legende werden ließ. Nika-Aufstand. Der Nika-Aufstand von 532 zählt zu den dramatischsten Ereignissen in der Geschichte Konstantinopels und stellt eine entscheidende Zäsur in der Regierungszeit von Kaiser Justinian dar. Er war weit mehr als nur ein Tumult fanatischer Wagenrennen-Anhänger. Er war eine gewaltige soziale, politische und städtische Krise, die das Byzantinische Reich an den Rand des Zusammenbruchs brachte. Der Aufstand entstand ursprünglich aus einem Konflikt zwischen den beiden großen Fanparteien der Wagenrennen, den Horngrünen und den Hornblauen. Diese Gruppierungen hatten ihre Wurzeln in sportlicher Rivalität, entwickelten sich aber im Laufe der Jahre zu machtvollen sozialen und politischen Bewegungen, die unterschiedliche Teile der Bevölkerung repräsentierten. Die Grünen galten als Vertreter der ärmeren Bevölkerung und populärer städtischer Strömungen, während die Blauen eher wohlhabendere Kreise und konservative Interessen vertraten. Justinian selbst wurde von den Bashdis, Blauen, unterstützt, doch seine harte Steuerpolitik, die Korruption in seiner Verwaltung und autoritäre Herrschaftsweise führten dazu, dass selbst viele seiner bisherigen Anhänger sich gegen ihn wandten. Die Situation eskalierte, als Mitglieder beider Parteien wegen eines Aufruhrs verhaftet und zum Tode verurteilt wurden. Zwei von ihnen konnten jedoch fliehen und fanden Zuflucht in einer Kirche. Die Menge forderte deren Begnadigung. Justinian zögerte, was zu Unmut führte. Als dann am 13. Januar neue Wagenrennen im Hippodrom stattfanden, kochte die Stimmung über. Die Zuschauer begannen den Schlachtruf Nika, Siege, zu rufen. Ein Ausdruck des Protests, der sich rasch zu einem flächendeckenden Aufstand entwickelte. Die Stadt versank binnen weniger Tage im Chaos. Öffentliche Gebäude wie das Senatsgebäude, Bäder, Kirchen und weite Teile der kaiserlichen Palastanlage gingen in Flammen auf. Auch der frühere Bau der Hagia Sophia wurde zerstört. Es war der schwerste Aufstand in Konstantinopel seit seiner Gründung. Der Mob forderte nicht nur Reformen, sondern auch die Absetzung Justinians. Eine Gruppe Adliger, die den Kaiser ablehnte, versuchte, Hypatius, einen Neffen des früheren Kaisers Anastasius, zum neuen Herrscher zu krönen. In dieser kritischen Phase soll Kaiser Justinian erwogen haben, mit dem Hofstaat aus der Stadt zu fliehen. Doch seine Frau Theodora, selbst aus einfachen Verhältnissen stammend, hielt eine flammende Rede, in der sie erklärte, dass Purpur die beste Leichendecke sei. Sie überzeugte Justinian, standhaft zu bleiben und entschieden zu handeln. Daraufhin organisierte Justinian eine brutale Niederschlagung. Seine treuesten Generäle, Belisar und Mundus, führten Soldaten in das Hippodrom, wo sich ein Großteil der Aufständischen versammelt hatte. In einem grausamen Massaker, das mehrere Stunden dauerte, wurden etwa 30.000 Menschen niedergemetzelt. Die Rebellion war gebrochen, die Macht des Kaisers wiederhergestellt, doch die Zerstörung der Stadt war immens. Der Niker-Aufstand zeigt eindrucksvoll, wie sehr die politische und gesellschaftliche Ordnung Konstantinopels auf einem fragilen Gleichgewicht beruhte. Gleichzeitig wurde er zum Wendepunkt in Justinians Herrschaft. Von nun an regierte er mit noch größerer Entschlossenheit und Selbstsicherheit. Die Aufstände hatten gezeigt, wie gefährlich soziale Spannungen werden konnten, aber auch, wie stark der kaiserliche Machtapparat in der Lage war, sich gegen innere Bedrohungen zu behaupten, mit allen Mitteln. Festungsanlagen. Die theodosianischen Mauern gehörten zu den beeindruckendsten und effektivsten Verteidigungsanlagen der Antike und des Mittelalters. Sie wurden im frühen 5. Jahrhundert unter Kaiser Theodosius II errichtet, genauer gesagt zwischen den Jahren 408 und 413. Ihr Hauptzweck bestand darin, die rasant wachsende Metropole Konstantinopel, das Zentrum des oströmischen, später byzantinischen Reichs, vor äußeren Feinden zu schützen. Über Jahrhunderte hinweg erfüllten sie diese Aufgabe mit außerordentlichem Erfolg. Die Mauern erstreckten sich über eine Länge von etwa 6,5 Kilometern von der Marmarameerküste im Süden bis zum Goldenen Horn im Norden. Sie waren kein einfacher Wall, sondern ein mehrschichtiges Verteidigungssystem mit mehreren Mauerlinien, Gräben und Türmen. Die Hauptmauer, auch innere Mauer genannt, war bis zu 12 Meter hoch und 5 Meter dick. Sie wurde durch etwa 96 massive Türme unterbrochen, die sowohl zur Beobachtung als auch zur Verteidigung dienten. Vor dieser Hauptmauer verlief eine etwas niedrigere Außenmauer und vor beiden Mauern lag ein breiter, mit Wasser gefüllter Graben, ein dritter Schutzwall. Dieses komplexe Verteidigungssystem war seinerzeit weit voraus und machte Konstantinopel zur nahezu uneinnehmbaren Festung. Viele feindliche Heere, darunter Goten, Hunnen, Perser, Araber und Bulgaren, versuchten zwischen dem 5. und 15. Jahrhundert wiederholt, die Stadt zu erobern. Doch kaum eine dieser Armeen kam jemals über die Mauern hinaus, selbst während schwerster Belagerungen, wie etwa der arabischen Angriffe im 7. und 8. Jahrhundert oder der Belagerung durch die Bulgaren im 9. Jahrhundert, erwiesen sich die theodosianischen Mauern als entscheidendes Bollwerk, das die Stadt rettete. Eine wichtige Rolle bei der Verteidigung spielte auch der Einsatz von griechischem Feuer, einer frühmittelalterlichen Brandwaffe, die von byzantinischen Schiffen und Verteidigungsanlagen eingesetzt wurde, um Angreifer in Brand zu setzen. In Kombination mit den Mauern war dies ein gefürchtetes Mittel, das Angriffe vom Meer aus oft effektiv abwehrte. Die Mauern wurden regelmäßig repariert und ausgebessert, vor allem nach Erdbeben oder während militärischer Bedrohungen. So sicherten sie über 1000 Jahre lang die Unabhängigkeit und den Fortbestand des Byzantinischen Reiches, Ein Zeitraum, den keine andere Stadtbefestigung vergleichbarer Größe je überstand. Erst im Jahr 2204, während des Vierten Kreuzzugs, gelang es einer fremden Macht, in die Stadt einzudringen, nicht durch militärische Überlegenheit, sondern durch Verrat und Schwäche innerhalb der Stadtmauern. Und auch 1453, beim endgültigen Fall Konstantinopels an die Osmanen, spielte die moderne Artillerie, insbesondere schwere Kanonen, eine entscheidende Rolle bei der Überwindung der theodosianischen Mauern. Bis zu diesem Zeitpunkt aber hatten sie über 1000 Jahre lang ihren Zweck erfüllt und gelten bis heute als Meisterwerk spätantiker Militärarchitektur. Angriffe und Belagerungen. Konstantinopel war aufgrund seiner strategisch herausragenden Lage und seiner mächtigen Befestigungsanlagen ein begehrtes Ziel für zahlreiche Eroberer. Im Laufe seiner langen Geschichte musste die Stadt immer wieder heftigen Angriffen und Belagerungen standhalten, insbesondere durch die Perser, Araber und Bulgaren, die alle versuchten, die Kontrolle über dieses wichtige Zentrum zu erlangen. Eine der frühesten großen Bedrohungen kam von den Sassaniden, dem persischen Großreich, das Konstantinopel mehrfach belagerte. Besonders in den Jahren 626 während des byzantinisch-sassanidischen Krieges gelang es den Persern zusammen mit ihren Awaren-Verbündeten, die Stadt zu bedrohen. Trotz der enormen militärischen Kraft und der Belagerung durch Land und Meer konnten die Byzantiner die Verteidigung mit den starken theodosianischen Mauern erfolgreich organisieren. Der Widerstand wurde durch die Entschlossenheit des Kaisers Herakleios und durch strategische Verteidigungsmaßnahmen unterstützt, so dass die Belagerung scheiterte und die Stadt unversehrt blieb. Im 7. und 8. Jahrhundert sah sich Konstantinopel wiederholt Angriffen der aufstrebenden arabischen Kalifate gegenüber. Besonders berühmt sind die Belagerungen von 674 bis 678 und von 717 bis 718, die die Araber als Teil ihrer Expansionsbestrebungen gegen das Byzantinische Reich unternahmen. Die Araber versuchten sowohl eine Seeblockade als auch Landangriffe, doch die Verteidiger nutzten nicht nur die robusten Mauern, sondern setzten auch das griechische Feuer ein, eine brandgefährliche Flüssigkeit, die sogar auf Wasser brannte und die feindlichen Schiffe schwer beschädigte. Diese technologischen und strategischen Vorteile führten dazu, dass die Belagerungen erfolglos blieben, was eine der wichtigsten militärischen Niederlagen der frühen arabischen Expansion bedeutete. Und Konstantinopel als Bollwerk des Christentums im Osten festigte. Neben den Persern und Arabern mussten die Byzantiner auch wiederholt Angriffen der Bulgaren standhalten, die ab dem 7. Jahrhundert im Balkangebiet zur Macht wurden. Besonders unter den Herrschern Khan Krum und Khan Simeon I. führten die Bulgaren mehrere Belagerungen durch. Trotz schwerer Angriffe und teils verheerender Niederlagen in der Umgebung der Stadt selbst gelang es Konstantinopel immer wieder, sich gegen die bulgarischen Truppen zu behaupten, auch dank der starken Mauern und einer guten Verteidigungsstrategie. Die Stadt war das politische und wirtschaftliche Zentrum der Region und somit für alle Mächte ein begehrtes Ziel, das sie jedoch nur selten erobern konnten. Diese zahlreichen Belagerungen und Angriffe prägten das Bild Konstantinopels als uneinnehmbarer Festung, die in der langen Geschichte des Mittelalters als letzter großer Verteidiger der christlich-byzantinischen Kultur zwischen Europa und Asien stand. Erst mit der Entwicklung neuer Waffentechnologien und der Belagerung durch die Osmanen im Jahr 1453 sollte die Stadt endgültig fallen, doch die vielen überstandenen Angriffe davor zeugen von der strategischen Bedeutung und der beeindruckenden Verteidigungskraft Konstantinopels über viele Jahrhunderte hinweg. Schisma von 1054. Das Schisma von 1054 markiert einen der bedeutendsten Wendepunkte in der Geschichte Konstantinopels und der gesamten Christenheit. In jenem Jahr kam es zur endgültigen Trennung zwischen der Kirche im Westen, deren Zentrum Rom war, und der Kirche im Osten, die sich rund um Konstantinopel entwickelte. Dieses Ereignis wird auch als das große Schisma bezeichnet und führte zur Spaltung in die römisch-katholische Kirche und die orthodoxe Kirche. Ursprünglich war die christliche Kirche eine Einheit, doch im Laufe der Jahrhunderte wuchsen die Spannungen zwischen Ost und West immer weiter. Diese Unterschiede betrafen sowohl theologischen als auch kulturellen und politischen Charakter. Während die westliche Kirche unter dem Papst in Rom stand, entwickelte sich im Osten eine eigenständige Kirche, die vom Patriarchen von Konstantinopel geleitet wurde. Dabei spielten nicht nur Glaubensfragen eine Rolle, sondern auch Fragen der Kirchenautorität und der gegenseitigen Anerkennung. Eine zentrale Streitfrage war beispielsweise die Rolle des Papstes. Während Rom den Papst als unumschränkten Oberhaupt der gesamten Kirche ansah, wurde im Osten diese Vormachtstellung abgelehnt. Zudem gab es theologische Differenzen, etwa in Bezug auf das Filioque, eine Ergänzung zum Glaubensbekenntnis, die im Westen eingeführt wurde, im Osten jedoch abgelehnt wurde. Auch sprachliche und kulturelle Barrieren zwischen dem lateinischsprachigen Westen und dem griechischsprachigen Osten verstärkten die Kluft. Der eigentliche Bruch kam 1054, als Papst Leo IX und der Patriarch von Konstantinopel, Michael I. Kerularios, gegenseitig die Kirchen banden. Eine symbolische Handlung der Exkommunikation, die den endgültigen Bruch zwischen den Kirchen besiegelte. Von da an war Konstantinopel das geistliche Zentrum der orthodoxen Christenheit, die sich über große Teile Osteuropas, Russlands und des Balkans erstreckte. Die orthodoxe Kirche entwickelte sich eigenständig mit eigenen Liturgien, Traditionen und einer stark ausgeprägten regionalen Identität. Dieses Schisma hatte tiefgreifende Auswirkungen auf die politische und kulturelle Geschichte Europas. Die Trennung zwischen Ost- und Westkirche prägte auch die Rivalitäten zwischen dem Byzantinischen Reich und den lateinischen Mächten, beeinflusste Konflikte wie die Kreuzzüge und hatte langfristige Folgen bis in die heutige Zeit, da die orthodoxe und die katholische Kirche bis heute getrennte Gemeinschaften bilden. Konstantinopel wurde damit zum unumstrittenen Zentrum der orthodoxen Christenheit, was seinen Status als religiöses und kulturelles Machtzentrum im Mittelalter weiter festigte. Die orthodoxe Kirche spielte eine zentrale Rolle in der Identität und im Selbstverständnis des Byzantinischen Reiches und prägte maßgeblich die religiöse Landschaft der östlichen Mittelmeerregion und darüber hinaus. Vierter Kreuzzug. Der vierte Kreuzzug, der zwischen 1202 und 1204 stattfand, markiert einen der dramatischsten Wendepunkte in der Geschichte Konstantinopels und des gesamten Byzantinischen Reiches. Ursprünglich wurde der Kreuzzug von Papst Innozenz III. Ausgerufen, um die Kontrolle über Jerusalem und das Heilige Land von den Muslimen zurückzuerobern. Doch die Ereignisse entwickelten sich auf unerwartete Weise, die letztlich zur Eroberung und Plünderung Konstantinopels durch die Kreuzfahrer führte. Ein Ereignis, das das Byzantinische Reich tief erschütterte und den weiteren Verlauf der europäischen Geschichte beeinflusste. Die Kreuzfahrer, hauptsächlich Ritter aus westlichen Regionen wie Frankreich, Italien und dem Heiligen Römischen Reich, waren stark von der Republik Venedig abhängig, die die Flotte stellte, mit der sie den Kreuzzug durchführen sollten. Die Kreuzfahrer waren jedoch finanziell schlecht ausgestattet und konnten die enormen Schulden, die sie gegenüber Venedig hatten, nicht begleichen. Um diese Schulden zu tilgen, wurde ihre Aufmerksamkeit auf politische Ziele in der Region gelenkt, die zunächst nichts mit dem ursprünglichen Kreuzzug zu tun hatten. Die Situation verschärfte sich, als die Kreuzfahrer in die inneren Machtkämpfe des Byzantinischen Reiches verwickelt wurden. Die Absetzung des byzantinischen Kaisers Isaak II. Angelos und seines Sohnes Alexios IV. Angelos durch einen Usurpator, Alexios III., bot den Kreuzfahrern eine Gelegenheit. Sie unterstützten Alexios IV., der versprach, die Kreuzzugsflotte finanziell zu unterstützen und das Reich für den Westen zu öffnen, wenn sie ihm helfen würden, den Thron zurückzuerobern. 1203 gelang es den Kreuzfahrern, Konstantinopel einzunehmen und Alexios IV. Wieder auf den Thron zu setzen. Doch die Beziehung zwischen den lateinischen Kreuzfahrern und der griechisch-orthodoxen Bevölkerung war von Anfang an angespannt. Die Bevölkerung sah die Fremden mit Misstrauen. Und auch innerhalb der Kreuzfahrer entstand Unzufriedenheit, da die versprochenen Gelder und militärischen Hilfen ausblieben oder nur unzureichend flossen. Die Lage verschlimmerte sich, als Alexios 4204 gestürzt und ermordet wurde und sein Nachfolger Alexios V. die Hilfe verweigerte. Im April 1204 eskalierte die Situation dramatisch. Die Kreuzfahrer griffen Konstantinopel erneut an, dieses Mal ohne Rücksicht auf die Bevölkerung oder die Kunstschätze der Stadt. Die Eroberung war geprägt von brutaler Gewalt, Plünderungen und Zerstörung. Kirchen, Klöster, Paläste und Bibliotheken wurden geplündert, wertvolle Kunstwerke geraubt oder vernichtet, und die Bevölkerung litt unter den Massakern und dem Chaos. Diese Plünderung war eine Katastrophe für die kulturelle und wirtschaftliche Blüte Konstantinopels, das seit Jahrhunderten als eine der bedeutendsten Metropolen der Welt galt. Nach der Eroberung errichteten die Kreuzfahrer das Lateinische Kaiserreich, das von 1204 bis 1261 existierte. Dieses von westlichen Herrschern geführte Reich ersetzte das Byzantinische Reich in Konstantinopel, konnte jedoch nie eine stabile Herrschaft etablieren und war ständig von inneren Konflikten und äußeren Angriffen bedroht. Die orthodoxen Griechen, die Mehrheit der Bevölkerung, lehnten das Lateinische Kaiserreich ab und betrieben weiterhin die Wiederherstellung des Byzantinischen Reiches. Der vierte Kreuzzug führte zu einer dauerhaften Verschlechterung der Beziehungen zwischen Ost und West, besonders zwischen der katholischen Kirche in Rom und der orthodoxen Kirche in Konstantinopel. Dieses Ereignis gilt als einer der Hauptgründe für das anhaltende Schisma zwischen den beiden Kirchen. Es schwächte das Byzantinische Reich entscheidend, das nach der Rückeroberung Konstantinopels durch Mikel VIII. Palaiologos im Jahr 1261 nie mehr vollständig zu seiner früheren Macht zurückkehren konnte. Die Zerstörungen und der Verlust von Reichtum und Bevölkerung führten dazu, dass das Reich in den folgenden Jahrhunderten immer weiter an Einfluss verlor, was schließlich auch den Weg für die osmanische Eroberung Konstantinopels 1403 ebnete. Insgesamt ist der vierte Kreuzzug ein dramatisches Beispiel dafür, wie politische Machtinteressen, finanzielle Zwänge und religiöse Konflikte ein ehemals geeintes christliches Europa spalteten und eine der prächtigsten Städte der Antike in Schutt und Asche legten. Die Folgen dieses Ereignisses sind bis heute in der historischen Erinnerung Europas präsent. Byzantinische Rückeroberung. Im Jahr 1261 gelang es den Byzantinern unter der Führung von Mikel VIII. Palaiologos, Konstantinopel nach fast 60 Jahren der lateinischen Herrschaft zurückzuerobern. Diese Rückeroberung war ein bedeutender Wendepunkt in der Geschichte der Stadt und des Byzantinischen Reiches, das nach dem Fall Konstantinopels im Jahr 1204 durch den vierten Kreuzzug stark geschwächt und geteilt war. Die lateinischen Kreuzfahrer hatten nach der Plünderung der Stadt ein sogenanntes lateinisches Kaiserreich errichtet, das jedoch durch innere Machtkämpfe und äußere Bedrohungen zunehmend instabil wurde. Michael der VIII., ein geschickter Stratege und politischer Führer, hatte es geschafft, die verschiedenen byzantinischen Gebiete im Exil zusammenzuführen und eine Armee zu formieren, die in der Lage war, die Kontrolle über Konstantinopel zurückzugewinnen. Die Rückeroberung selbst gelang relativ überraschend. Ein kleiner byzantinischer Trupp unter dem General Alexios Strategopoulos nutzte die Gelegenheit, als die lateinischen Truppen größtenteils abwesend waren, um in die Stadt einzudringen. Ohne größeren Widerstand wurde Konstantinopel zurückerobert, was Michael erlaubte, seine Herrschaft als Kaiser zu festigen und die byzantinische Dynastie der Palaiologen zu etablieren. Die Rückkehr Konstantinopels ins Byzantinische Reich wurde von vielen als Wiederherstellung der alten Herrlichkeit angesehen, jedoch stand das Reich nach wie vor großen Herausforderungen. Die Stadt und das Reich hatten durch die jahrelange Besatzung und den Krieg erheblich an Bevölkerung, Reichtum und politischem Einfluss eingebüßt. Die Infrastruktur war beschädigt. Und viele wichtige Institutionen mussten neu aufgebaut werden. Zudem war das Reich von Feinden sowohl im Westen als auch im Osten umgeben. Und die politischen und religiösen Spannungen zwischen Ost und West blieben bestehen. Trotz dieser Schwierigkeiten leitete Michael eine Phase der Erneuerung ein. Er bemühte sich, die Wirtschaft wiederzubeleben, die Verteidigungsanlagen zu stärken und die kulturelle Bedeutung Konstantinopels zu erhalten. Unter seiner Herrschaft begann das Byzantinische Reich, sich langsam von den Folgen der lateinischen Herrschaft zu erholen, auch wenn es nie wieder die Macht und den Einfluss der Blütezeit erreichte. Die Rückeroberung von 1261 gilt als symbolischer Akt der byzantinischen Widerstandskraft und der Bedeutung Konstantinopels als Zentrum des orthodoxen Christentums und der byzantinischen Kultur. Sie markierte den Beginn der sogenannten Palaiologen-Dynastie, die bis zum endgültigen Fall der Stadt im Jahr 1453 herrschte. Dennoch blieb das byzantinische Reich in den folgenden Jahrhunderten zunehmend von politischen Konflikten, inneren Schwächen und äußeren Bedrohungen geprägt, was letztlich zu seinem Untergang führte. Niedergang des Byzantinischen Reichs. Im 14. und 15. Jahrhundert befand sich das Byzantinische Reich in einem langen und schmerzhaften Niedergang, der schließlich zum Untergang des Reiches und dem Fall Konstantinopels führte. Nach Jahrhunderten als eine der mächtigsten und kulturell bedeutendsten Mächte im Mittelmeerraum war das Byzantinische Reich zunehmend von inneren Problemen und äußeren Bedrohungen geplagt. Konstantinopel, die einst glanzvolle Hauptstadt und ein Zentrum von Handel, Kultur und Politik, wurde in dieser Zeit zunehmend isoliert und vom Rest Europas abgeschnitten. Ein wesentlicher Grund für den Niedergang war die fortschreitende Erosion der territorialen Kontrolle des Reiches. Im 14. Jahrhundert schrumpfte das byzantinische Herrschaftsgebiet auf ein kleines Gebiet rund um Konstantinopel und einige wenige Provinzen auf der Balkanhalbinsel. Die Macht des Reiches wurde durch innere Machtkämpfe, dynastische Streitigkeiten und eine schwache Verwaltung zusätzlich untergraben. Die oft wechselnden Herrscher waren kaum in der Lage, den Verfall zu stoppen oder die notwendigen Reformen durchzuführen, um die Krise zu überwinden. Außerdem war das Byzantinische Reich im 14. Jahrhundert einer stetigen Bedrohung durch mehrere äußere Feinde ausgesetzt. Besonders gefährlich waren die osmanischen Türken, die als junge, aufstrebende Macht immer weiter in die Balkanregion vordrangen. Osmanische Truppen eroberten nach und nach wichtige byzantinische Städte und Regionen und umzingelten schließlich Konstantinopel. Die osmanische Expansion bedeutete eine permanente militärische Bedrohung für das Reich und machte die Situation immer prekärer. Die isolierte Lage Konstantinopels wurde durch den Rückgang der Handelsverbindungen und die Veränderungen in den Handelsrouten verstärkt. Neue Seewege und die zunehmende Bedeutung anderer europäischer Handelszentren schwächten die wirtschaftliche Position der Stadt. Zudem führten religiöse Konflikte, insbesondere die Trennung zwischen der orthodoxen Kirche in Konstantinopel und der katholischen Kirche im Westen, zu einer politischen und diplomatischen Isolation. Die westlichen europäischen Mächte unterstützten das Byzantinische Reich nur zögerlich, auch wenn es gemeinsame Feinde gab. Im Inneren kämpfte Konstantinopel mit einer schwachen Wirtschaft, einem Rückgang der Bevölkerung und einem zunehmenden Verlust an kultureller Bedeutung. Die Stadt war durch wiederholte Belagerungen, Plünderungen und Kriegsschäden stark in Mitleidenschaft gezogen worden. Gleichzeitig führten politische Intrigen, Korruption und soziale Unruhen zu weiterer Destabilisierung. Diese Kombination aus inneren Schwächen, militärischen Bedrohungen und wirtschaftlichem Niedergang führte dazu, dass das Byzantinische Reich im 14. und 15. Jahrhundert nur noch ein Schatten seiner früheren Größe war. Konstantinopel wurde immer mehr zur belagerten Festung, die von osmanischen Truppen eingeschlossen war. Trotz mehrfacher Hilfsgesuche und einiger weniger militärischer Hilfen aus dem Westen konnte das Reich seine Existenz nicht mehr sichern. Fall von Konstantinopel. Der Fall von Konstantinopel am 29. Mai 1453 war ein epochales Ereignis, das nicht nur das Ende des Byzantinischen Reiches bedeutete, sondern auch tiefgreifende Auswirkungen auf die politische, kulturelle und religiöse Landschaft Europas und des Nahen Ostens hatte. Konstantinopel, einst eine der mächtigsten und prächtigsten Städte der Welt, galt als uneinnehmbar, insbesondere dank seiner beeindruckenden Befestigungsanlagen, darunter die theodosianischen Mauern, die über Jahrhunderte Feinde abwehrten. Doch nach Jahrhunderten des Niedergangs war das Byzantinische Reich geschwächt und isoliert, und seine Hauptstadt war nur noch ein Schatten ihrer früheren Größe und Macht. Der junge osmanische Sultan Mehmed II., auch bekannt als Mehmed der Eroberer, erkannte die strategische und symbolische Bedeutung Konstantinopels. Als Brücke zwischen Europa und Asien und als Zentrum des orthodoxen Christentums war die Stadt der Schlüssel zur Vorherrschaft in der Region. Mehmed setzte alle verfügbaren Ressourcen ein, um die Stadt einzunehmen. Seine Streitkräfte umfassten etwa 80.000 bis 100.000 Soldaten, unterstützt von modernster Belagerungstechnik, darunter gewaltige Kanonen, die speziell zur Zerstörung der mächtigen Mauern gebaut worden waren. Diese technischen Neuerungen waren ein entscheidender Faktor, der die jahrhundertelange Unüberwindbarkeit der Mauern brach. Die Verteidigung Konstantinopels lag in den Händen von Kaiser Konstantin XI Palaiologos, der mit einer stark unterlegenen Truppe von etwa 7.000 bis 10.000 Soldaten, darunter eine Mischung aus Byzantinern, ausländischen Söldnern und Freiwilligen, die Stadt gegen die überwältigende osmanische Übermacht verteidigte. Trotz der zahlenmäßigen Unterlegenheit kämpften die Verteidiger mit großer Tapferkeit und Entschlossenheit, denn sie wussten um die Bedeutung ihres Widerstands, nicht nur für die Stadt selbst, sondern für die gesamte christliche Welt. Die Belagerung dauerte fast 2 Monate und war geprägt von erbitterten Kämpfen, ständigen Angriffen und heftigen Bombardements. Am Morgen des 29. Mai 1453 brachen die osmanischen Truppen nach einem letzten massiven Angriff durch die Mauern ein. Die Kämpfe in den Straßen Konstantinopels waren brutal und blutig. Kaiser Konstantin kämpfte bis zum Ende an der Front und fiel im Gefecht, womit er als der letzte byzantinische Kaiser in die Geschichte einging. Die Einnahme der Stadt markierte das endgültige Aus für das byzantinische Reich, das über 1000 Jahre bestanden hatte und einst das Zentrum der orthodoxen Christenheit war. Der Fall von Konstantinopel hatte auch weitreichende Folgen für Europa. Er beendete das mittelalterliche Christentum in der Region und veranlasste viele westliche Mächte, alternative Handelsrouten zu suchen, was letztlich die großen Entdeckungsreisen und die Ära der Kolonialisierung einleitete. Zudem führte die Eroberung zur Verlagerung des Machtzentrums im Mittelmeerraum und zum Aufstieg des Osmanischen Reiches als Großmacht, die Europa bis ins 17. Jahrhundert herausfordern sollte. Zusammenfassend war der 29. Mai 1453 nicht nur das Ende eines Reiches, sondern auch der Beginn einer neuen historischen Epoche. Die Eroberung Konstantinopels veränderte die geopolitische, kulturelle und religiöse Landschaft Europas und des Nahen Ostens grundlegend und hinterließ Spuren, die bis heute in der Geschichte und Identität der Region nachwirken. Umbenennung zu Istanbul. Nach der Eroberung Konstantinopels begann eine neue Ära für die einst byzantinische Metropole. Die Osmanen machten die Stadt nicht nur zu ihrer neuen Hauptstadt, sondern gaben ihr auch im Laufe der Zeit einen neuen Namen, Istanbul. Dieser Name entwickelte sich allmählich und setzte sich im alltäglichen Sprachgebrauch durch, obwohl die offizielle Bezeichnung Konstantinopel in verschiedenen Kontexten noch längere Zeit verwendet wurde. Der Name Istanbul leitet sich vermutlich vom griechischen Ausdruck Eistinpolin ab, was so viel bedeutet wie in die Stadt oder zur Stadt. Diese Bezeichnung spiegelte wider, wie wichtig und zentral die Stadt für die Menschen in der Region war. Istanbul war schlicht die Stadt schlechthin. Mit dem Wandel vom christlich-byzantinischen Konstantinopel zur muslimisch-osmanischen Metropole wurde Istanbul zum Zentrum eines mächtigen Reiches, das sich über drei Kontinente erstreckte. Unter der osmanischen Herrschaft entwickelte sich Istanbul rasch zu einem kulturellen, politischen und wirtschaftlichen Zentrum. Die Stadt wuchs und veränderte sich durch die Integration unterschiedlicher Kulturen, Ethnien und Religionen. Osmanische Baumeister und Künstler prägten das Stadtbild mit monumentalen Moscheen, Palästen, Bädern und Basaren, die bis heute das einzigartige Flair der Stadt bestimmen. Besonders die Bauwerke wie die Sultan Ahmed Moschee, Blaue Moschee oder der Topkapi-Palast symbolisieren den Höhepunkt osmanischer Architektur und Macht. Die Umbenennung und Umgestaltung der Stadt waren nicht nur symbolisch, sondern auch politisch bedeutsam. Mit Istanbul als Hauptstadt festigte das Osmanische Reich seine Stellung als eine der führenden Mächte der damaligen Welt und etablierte einen neuen Mittelpunkt der islamischen Welt, der bis in das 20. Jahrhundert hinein eine immense Bedeutung behielt. Zusammenfassend markiert die Umbenennung von Konstantinopel zu Istanbul den Übergang von einer christlich-byzantinischen Weltstadt zu einer pulsierenden osmanischen Metropole. Dieser Wandel spiegelt nicht nur den Machtwechsel wider, sondern auch die kulturelle und gesellschaftliche Transformation, die die Stadt über Jahrhunderte prägte und bis heute in ihrem Charakter sichtbar ist. Osmanische Blütezeit. während der osmanischen Blütezeit, insbesondere zwischen dem 16. und 17. Jahrhundert, entwickelte sich Istanbul zu einem der bedeutendsten Zentren der islamischen Welt und des gesamten Osmanischen Reiches. Die Stadt erlebte unter der Herrschaft von Sultanen wie Süleyman, dem Prächtigen, eine Phase außergewöhnlicher kultureller, wirtschaftlicher und wissenschaftlicher Entwicklung. Als Hauptstadt des riesigen Reiches wurde Istanbul zum politischen Herzstück und zur Bühne osmanischer Machtentfaltung. Im wirtschaftlichen Bereich spielte die Stadt eine zentrale Rolle im interkontinentalen Handel. Durch ihre strategische Lage am Bosporus verband Istanbul nicht nur Europa mit Asien, sondern war auch ein Dreh- und Angelpunkt für den Handel zwischen Nordafrika, dem Nahen Osten und dem Balkan. Große Basare wie der weltberühmte Große Basar, Kapalı Çarşı, entstanden in dieser Zeit und boten alles von Seide, Gewürzen, Schmuck bis hin zu Büchern und handwerklichen Produkten an. Händler aus aller Welt trafen hier aufeinander, was die Stadt zu einem internationalen Handelsplatz machte. Auch die kulturelle und künstlerische Blüte war beeindruckend. Die osmanischen Herrscher förderten Architektur, Literatur, Musik und Kalligraphie. Einige der prächtigsten Gebäude Istanbuls stammen aus dieser Zeit, etwa die Süleymaniye-Moschee, erbaut vom berühmten Architekten Sinan. Diese Bauwerke zeugen von der hohen Kunstfertigkeit und der religiösen Bedeutung, die der Stadt beigemessen wurde. Moscheen, Medresen, religiöse Schulen, Bibliotheken und Bäder, Hammams, wurden in großer Zahl errichtet und prägten das Stadtbild. Wissenschaft und Bildung erlebten unter osmanischer Förderung ebenfalls einen Aufschwung. Istanbul wurde zu einem Zentrum des islamischen Wissens. Gelehrte aus verschiedenen Teilen des Reiches kamen hierher, um an den renommierten Medresen zu lehren und zu lernen. Bereiche wie Theologie, Recht, Astronomie und Medizin wurden intensiv gepflegt. In dieser Zeit wurde auch die Verwaltung des Reiches stark ausgebaut, mit einer komplexen Bürokratie, deren Zentrum sich in Istanbul befand, insbesondere im Topkapi-Palast, der gleichzeitig Regierungssitz und Wohnstätte des Sultans war. Darüber hinaus war Istanbul auch religiöses Zentrum des Osmanischen Reiches. Der Kalif, das religiöse Oberhaupt der sunnitischen Muslime, residierte in der Stadt und bedeutende religiöse Einrichtungen sowie heilige Reliquien wurden dort aufbewahrt. Die Stadt war ein Anziehungspunkt für Pilger und Gelehrte gleichermaßen und spielte eine wichtige Rolle bei der Verbreitung des Islams im Reich. Insgesamt war die osmanische Blütezeit für Istanbul eine Phase intensiver Entwicklung, in der die Stadt nicht nur in Größe, sondern auch in Bedeutung wuchs. Handel, Wissenschaft, Religion und Kunst verschmolzen zu einer einzigartigen urbanen Kultur, die Istanbul zu einer der beeindruckendsten Städte der damaligen Welt machte. Ein Erbe, das bis heute sichtbar und spürbar ist. Modernisierung unter den Sultans. Im 19. Jahrhundert durchlief Istanbul unter den osmanischen Sultanen eine umfassende Phase der Modernisierung, die stark von europäischen Einflüssen geprägt war. Diese Entwicklung war Teil der sogenannten Tanzimat-Reformen, einer Reihe politischer, administrativer und gesellschaftlicher Veränderungen, die zwischen 1809 und 1905 endeten 30 und 1876 eingeleitet wurden, um das Osmanische Reich an die fortschreitenden westlichen Staaten anzupassen und seine eigene Existenz zu sichern. In Istanbul zeigte sich diese Modernisierung auf vielfältige Weise. Einer der sichtbarsten Aspekte war der Ausbau der Infrastruktur. Neue Verkehrswege wurden geschaffen, Straßen wurden gepflastert, Der öffentliche Nahverkehr entwickelte sich und die erste Eisenbahnverbindung der Stadt wurde gebaut. 1872 wurde beispielsweise eine Bahnstrecke vom Bahnhof Sirkeci aus in Richtung Europa eröffnet, was Istanbul näher an die westlichen Hauptstädte rückte. Später entstand auch die berühmte Bagdadbahn, die den Fernhandel erleichtern sollte. Auch die Kommunikation erlebte einen Umbruch. Die Einführung der Telegrafie erleichterte die Verwaltung des weitläufigen Reiches erheblich. Gleichzeitig entstand eine vielfältige Presselandschaft. Zeitungen und Zeitschriften begannen zu erscheinen, teils auf Osmanisch, teils auf Französisch oder Griechisch, was das öffentliche Leben zunehmend politisierte und das Bildungsniveau der Stadtbevölkerung beeinflusste. Die Presse wurde ein wichtiges Medium für intellektuelle Debatten und trug zur Entstehung einer bürgerlichen Öffentlichkeit bei. Die Architektur in Istanbul wandelte sich ebenfalls deutlich. Während viele ältere Gebäude im klassischen osmanischen Stil gebaut waren, hielten nun europäische Stilrichtungen Einzug, insbesondere Barock, Neoklassizismus und später Jugendstil. Prachtvolle Bauwerke wie der Dolmabahce-Palast mit seinen Kronleuchtern, Marmorsäulen und europäischen Möbeln ersetzten ältere Paläste und zeigten das neue Selbstverständnis der osmanischen Elite. Auch Verwaltungsgebäude, Theater, Hotels und Bahnhöfe im europäischen Stil entstanden und gaben der Stadt ein zunehmend westlich geprägtes Gesicht. Im Bildungswesen kam es ebenfalls zu tiefgreifenden Neuerungen. Neue Schulen nach europäischem Vorbild wurden gegründet, in denen neben dem klassischen islamischen Wissen auch moderne Fächer wie Naturwissenschaften, Technik und Fremdsprachen unterrichtet wurden. Zudem wurden medizinische, juristische und militärische Hochschulen gegründet, um eine moderne, ausgebildete Elite hervorzubringen. Nicht zuletzt veränderte sich auch das gesellschaftliche Leben in Istanbul. Westliche Kleidung, Kaffeehäuser, Theaterbesuche und Musik fanden immer mehr Verbreitung unter der städtischen Oberschicht. Zugleich entstand ein neues soziales Bewusstsein, das sich in Debatten über Verfassung, Parlamentarismus und Bürgerrechte äußerte. Die Modernisierung Istanbuls im 19. Jahrhundert war somit ein Spiegel der großen Transformationen im Osmanischen Reich. Ein Versuch, zwischen Tradition und Moderne, zwischen Osten und Westen eine neue Identität zu formen. Ein Prozess, dessen Spuren noch heute im Stadtbild sichtbar sind. Ende des Osmanischen Reichs. Nach dem Ende des Ersten Weltkriegs 1918 stand das Osmanische Reich vor dem endgültigen Zerfall. Istanbul, das jahrhundertelang als prächtige Hauptstadt gedient hatte, wurde zu einem zentralen Schauplatz geopolitischer Umwälzungen. Die Stadt wurde ab 1918 von den Alliierten, insbesondere britischen, französischen und italienischen Truppen, militärisch besetzt. Diese Besatzung, die bis 1923 andauerte, markierte das faktische Ende der osmanischen Kontrolle über die Stadt. Die Besetzung Istanbuls und der Zusammenbruch des Osmanischen Reiches lösten in Anatolien eine breite Widerstandsbewegung aus, die im sogenannten türkischen Befreiungskrieg von 1919 bis 1922 mündete. Unter der Führung von Mustafa Kemal, später Atatürk, erhoben sich nationalistische Kräfte gegen die Besatzungsmächte und die vom Sultan unterstützte Marionettenregierung in Istanbul. Ziel war es, eine souveräne türkische Nation zu schaffen, losgelöst von der osmanischen Monarchie und deren einstigem Zentrum. Während Istanbul unter alliierter Kontrolle stand, verlagerte sich das politische Zentrum des Widerstands in das anatolische Ankara, das zunehmend an Bedeutung gewann. Nach dem militärischen Erfolg der nationalistischen Truppen und der Unterzeichnung des Vertrags von Lausanne 1923 wurde das Osmanische Reich offiziell aufgelöst. Am 29. Oktober 1903 rief Mustafa Kemal die Republik Türkei aus und erklärte Ankara zur neuen Hauptstadt, nicht nur wegen seiner zentralen geografischen Lage, sondern auch als Symbol für den Bruch mit der osmanischen Vergangenheit und dem imperialen Erbe. Istanbul verlor damit nach über 1500 Jahren seine Funktion als Hauptstadt, zuerst des Byzantinischen, dann des Osmanischen Reiches. Obwohl Istanbul politisch entmachtet wurde, blieb es kulturell, wirtschaftlich und historisch eine der bedeutendsten Städte der Türkei und der gesamten Region. Der Verlust des Hauptstadtstatus bedeutete nicht das Ende der Bedeutung der Stadt, vielmehr begann ein neues Kapitel in ihrer langen Geschichte. Nun als moderne Metropole innerhalb eines republikanischen Nationalstaates. Istanbul heute. Istanbul ist heute nicht nur die größte Stadt der Türkei, sondern auch eine der bedeutendsten Metropolen weltweit. Mit einer Bevölkerung von über 15 Millionen Menschen ist sie das wirtschaftliche, kulturelle und politische Herz des Landes. Die Stadt erstreckt sich auf beiden Seiten des Bosporus, dem natürlichen Wasserweg, der Europa von Asien trennt, und verbindet dadurch auf einzigartige Weise zwei Kontinente, zwei Kulturen und zahlreiche Traditionen. Diese geografische Lage hat Istanbul zu einem faszinierenden Schmelztiegel gemacht, in dem sich Geschichte, Moderne, Ost und West auf engstem Raum treffen. Die Bedeutung Istanbuls reicht weit über die Landesgrenzen hinaus. Die Stadt ist ein bedeutender internationaler Handels- und Verkehrsknotenpunkt mit einem der geschäftigsten Flughäfen der Welt und einem starken maritimen Handel über den Bosporus. Wirtschaftlich ist Istanbul das Zentrum der Türkei, beherbergt die Hauptsitze vieler großer Unternehmen, Banken und Industrien und ist ein Magnet für Investitionen aus aller Welt. Kulturell und historisch ist Istanbul ein lebendiges Museum unter freiem Himmel. Die Stadt besitzt ein riesiges architektonisches Erbe, das von der Antike bis in die Moderne reicht. Historische Wahrzeichen wie die Hagia Sophia, einst größte Kirche der Welt und später Moschee, die Blaue Moschee mit ihren beeindruckenden Kuppeln und Minaretten, der prunkvolle Topkapi-Palast, der jahrhundertelang Sitz der osmanischen Sultane war, und die antiken Stadtmauern erzählen Geschichten von Kaisern, Sultans, Händlern und Künstlern. Diese Bauwerke ziehen jährlich Millionen von Touristen an und sind zugleich ein Symbol für die vielfältige und reiche Geschichte der Stadt. Istanbul ist zudem ein kulturelles Zentrum mit einem dynamischen Kunst- und Musikleben. Die Stadt beherbergt zahlreiche Museen, Theater, Galerien und veranstaltet internationale Festivals, die Besucher aus aller Welt anziehen. Von traditioneller türkischer Musik über moderne Pop- und Rockkonzerte bis hin zu klassischer Oper und Ballett. Das kulturelle Angebot ist breit gefächert und spiegelt die multikulturelle Identität der Stadt wider. Auch kulinarisch bietet Istanbul eine beeindruckende Vielfalt. Die Küche ist geprägt von Einflüssen aus dem gesamten ehemaligen Osmanischen Reich sowie der mediterranen, nahöstlichen und europäischen Küche. Auf den belebten Märkten und in den vielen Restaurants kann man traditionelle Gerichte wie Kebabs, Meze, Baklava und frischen Fisch genießen. Die lebhaften Basare, darunter der berühmte Große Basar und der Gewürzbasar, sind Orte voller Farben, Düfte und geschäftigem Treiben, die das urbane Leben der Stadt lebendig machen. Trotz seiner Größe und Modernität hat Istanbul es geschafft, seine historische Identität zu bewahren. Die Altstadt mit ihren engen Gassen, historischen Gebäuden und religiösen Städten steht im spannungsvollen Kontrast zu den modernen Vierteln mit Wolkenkratzern, Einkaufszentren und internationalem Flair. Die Stadt wächst und modernisiert sich ständig, steht aber auch vor Herausforderungen wie Verkehrsproblemen, Umweltschutz und sozialer Ungleichheit, denen die Verwaltung und Gesellschaft sich stellen müssen. Istanbul ist damit ein einzigartiger Ort, der Vergangenheit und Gegenwart, Tradition und Innovation miteinander verbindet. Die Stadt bleibt ein lebendiges Symbol für den Austausch zwischen Kulturen und Zivilisationen, ein Brückenkopf zwischen Europa und Asien, der Menschen aus aller Welt fasziniert und inspiriert. In einer globalisierten Welt stellt Istanbul ein bedeutendes Beispiel dafür dar, wie unterschiedliche Einflüsse harmonisch zusammenleben und sich gegenseitig bereichern können.